Als Matthias vorhin das Bild gesehen hat, sagte er, ja, Mario, das Weltall hat es da angetan. Da sage ich, ja, es ist ja auch irgendwie sehr eindrucksvoll. Aber ich habe eigentlich ein Bild gesucht und das ist mir eigentlich nur das so eingefallen oder aufgefallen, einfach zu schauen, okay, ich stehe über allem. Und wenn ich so auf die Erde schaue, ich sehe die Länder, die Kontinente, die Menschen sehe ich jetzt zwar nicht, aber ich weiß, das sind mittlerweile, also momentan circa zwischen 7 und 8 Milliarden Menschen, die da auf dieser Erde leben. Und ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Satz, Jesus steht über den Elementen. Und das soll eigentlich so ein Stück weit dieses Bild zum Ausdruck bringen, dass Jesus über allem steht, dass Jesus den Überblick hat, dass Jesus genau weiß, was geschieht und ihm nichts entgeht. Der erste Punkt ist, Leiden gehört zum Leben dazu. Wer den Text vorhin so aufmerksam mitverfolgt hat, den David vorgelesen hat, übrigens nochmal danke, David, für das Vorlesen, ja, der hat gemerkt gehabt, Leiden, okay, ja, gehört im Grunde immer zu unserem Leben dazu. Das zweite ist, Selbstmotivation durch Jesus, da werde ich nur ganz kurz drauf eingehen, weil die Predigt wahrscheinlich sonst zu lange dauern würde, werde ich den letzten Punkt bei der nächsten Predigt aufgreifen, und zwar, seine Liebe ist ungebrochen. Leiden gehört zu unserem Leben dazu. Ja, und es gibt unterschiedliche Perspektiven. Und wenn wir jetzt so den ersten Vers, also den Vers 18, den ersten Vers aus diesem Abschnitt hernehmen, da heißt es, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Ich denke, es kommt immer auf die Perspektive an. Leiden, ja, Leiden ist nicht schön. Jeder von uns hat schon in irgendeiner Form gelitten, sei es jetzt körperlich, sei es psychisch, ja, oder einfach seelisch. Ja, da gibt es unterschiedliche Art und Weisen von Leiden. Aber was hilft mir, diese Leiden irgendwo, sage ich ja, ein Stück weit erträglicher zu machen? Wenn ich das, was ich momentan durchmache, im Blick auf die Herrlichkeit, auf die Zukunft betrachte, dann merke ich, hoppla, wenn ich mir bewusst mache, was uns erwartet, wenn wir dieses Leben, diese Erde verlassen, dann sage ich einfach, okay, ich habe Leiden, es tut weh, es schmerzt unglaublich, aber wenn ich weiß, was mich erwartet, wenn ich weiß, dass ich zu Jesus gehen darf, wenn ich weiß, dass es dort um tausendmal oder ach, millionenfach schöner ist als das Schönste, was ich mir hier auf dieser Erde vorstellen kann, dann hilft es mir, diese Leiden doch aus einer etwas anderen Perspektive zu sehen. Ich möchte jetzt nochmal den Bibelvers eben einblenden. Da heißt es eben, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Wenn ich jetzt die Leiden und die Herrlichkeit in zwei Waagschalen legen würde, was wiegt mehr? Das Leiden? Fragezeichen. Oder die Herrlichkeit? Ja, das ist die Frage. Also ich habe mir da noch ein anderes Bild rausgesucht und ich denke, das wird es auch ein Stück weit verdeutlichen, dass die Herrlichkeit mehr wiegt. Dass die Herrlichkeit, die mich erwartet, mir hilft, diese Leiden, die da sind, die ich erleiden muss, komme ich ja nicht drum rum. Beim einen ist es mehr und beim anderen ist es weniger. Der eine hat vielleicht mehr körperliche Leiden, dafür hat der andere möglicherweise mehr seelische Leiden oder psychische Leiden oder Erkrankungen. Ja, dass wir, solange wir auf dieser Erde leben, mit Leid zu tun haben, da können wir gar nicht raus, das ist es so. Ja, aber Der Blick in die Herrlichkeit, der Blick auf das, was zukünftig passiert, das hilft mir, besser mit dem klarzukommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr das mit unterstreichen könnt. Und dann zeigt der Text hier eben zwei Dinge auf. Einmal das Leiden der Natur. Ja? Und da heißt es eben, also das Leiden aus der Perspektive bezüglich der Natur. Und dann heißt es an einer Stelle, die Natur wartet sehnsüchtig auf die Erlösung. Ich lese es kurz vor, also ihr könnt ja mitlesen, es ist ja an der Wand. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Genauso ist es. Die Schöpfung, ja, leidet. Und an der einen Stelle heißt es ja, sie ist unterworfen worden. Wem ist sie unterworfen worden? Und das wird in Psalm 8, Vers 7 bis 9 deutlich gemacht. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Da geht es um den Menschen, um uns. Gott hat uns diese Erde untertan gemacht. Er hat die uns, übergeben und hat gesagt, herrsche. Wir haben in der Regel ein Bild von Herrschen, Unterdrücken, ja, also Knechten, Ausbeuten, Auspressen, was nur geht. Ja, aber wer macht sowas? Das sind Menschen, die noch, ich sage jetzt einmal, unter der Herrschaft des Teufels leben. Der Teufel macht es, ganz einfach. Und dadurch, dass wir Menschen seit unserer Geburt, ja, eigentlich nur zwei Möglichkeiten haben. Entweder ich lebe unter dem Herrschaftsbereich des Teufels oder ich lebe unter dem Herrschaftsbereich Jesu oder Gottes. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Kann ich entweder sagen, okay, ich bin ein Herrscher, wie es Gott gefällt? Wie herrscht Gott? Menschen, die von Gott, in so, was man mit diesem Begriff benennen kann, beherrscht werden, ja, die wissen, dass Gott ein guter Herrscher ist, dass er es gut mit uns meint, dass er möchte, dass es uns gut geht. Er will uns, ja, er hegt und pflegt uns und guckt, dass wir, ja, in einem Umfeld aufwachsen und leben, was uns gut tut. Er will uns nicht knechten, er will uns nicht, was weiß ich, ausbeuten. Er will uns nicht das Letzte, was an Energie, an Kraft, an Ding da ist, auspressen. Das tun Menschen, die unter dem Herrschaftsbereich des Satans leben. Das sind auch Menschen, denen wir diese ganze Situation hier, die wir jetzt seit 2 Jahren erleben, denen wir dieses Leben jetzt zu verdanken haben. Diese ganzen Eliten, die nur auf ihren Profit, auf ihren fetten Geldbeutel, der ohnehin schon fett genug ist, aus sind. Die immer, die auf Deutsch gesagt, wie man in Bayern so sagt, den Kraken nicht vollkriegen können. Ja? Die sind so gestrickt, dass sie sagen, möglichst viel aus dem herausholen, möglichst viel für mich. Und ja, wo der andere bleibt, der wird als Ware bezeichnet. Ja, ein Mittel zum Zweck, solange er mir nützlich ist, ist alles gut. Und wenn er nicht mehr nützlich ist, wird er einfach weggeworfen. Aber so ist Gott nicht. Und Gott wollte auch, dass wir uns diese Erde, wie er hier sagt, untertan machen. Aber nicht, um sie auszupressen bis zum Letzten, um sie kaputt zu machen, zu quälen oder sonst irgendwas, sondern er wollte, dass wir ja auch in einer fürsorglichen Art und Weise mit dem Planeten, den er uns gegeben hat, umgehen. Und wie sie heißt, ja, die Natur wartet sehnsüchtig auf die Erlösung. Die Natur hat Hoffnung auf Besserung. Sie hofft, dass es irgendwann besser wird. Und dann bezeichnet er noch, einen Wortgebrauch, die Natur wartet wie eine in Wehen liegende Frau auf die Geburt. Ja, es sind, ja, und ich kann das nicht nachempfinden, ich bin ein Mann, aber alle Frauen, die schon ein Kind zur Welt gebracht haben und diese Wehen durchgemacht haben, die wissen das, also ich kann es nur nacherzählen, aber das müssen unglaubliche Schmerzen sein, es muss einfach furchtbar sein. Also ich glaube, Gott weiß, warum er euch Frauen das aufgebürdet hat, weil ich glaube, wir Männer, wir wären schon längst kaputt gegangen an den Qualen, die da auf uns zugekommen wären, glaube ich mit Sicherheit. Also wenn ich das immer wieder höre, wir Männer sind auch viel empfindlicher, was verschiedene Sachen angeht. Wenn wir krank sind, ja, wir jammern rum und die Frau, die springt und macht und ja, also ich denke, wir hätten ganz, ganz böse zu jammern gehabt, wenn wir in dieser Situation wären oder würden sehr, sehr stark jammern. Ja, und er gebraucht dieses Wort Geburtswehen. Ja, das ist was ganz Schreckliches in dem Moment. Aber warum erträgt eine Frau das überhaupt? Warum erträgt eine Frau das überhaupt? Weil hinterher was Schönes da ist. Und wenn das, ich habe das jetzt nur gehört, ich weiß jetzt nicht, wie es wirklich ist, aber wenn eine Frau dann hinterher das Kind in den Armen hat, dann sind die Schmerzen wie vergessen. Dann denkt man immer dran, dass da vorher solche schrecklichen Schmerzen da waren. Da denkt man, meine Güte, wow, was habe ich da jetzt in meinen Händen? Aber genau danach sehnt sich diese Natur. Ich möchte jetzt euch aber auch ein paar Bilder zeigen, was wir, also vielleicht jetzt nicht direkt wir, aber indirekt sind wir teilweise auch beteiligt, weil wir einen gewissen Wohlstand nutzen, der natürlich andere Dinge zur Folge hat. Mit diesem Teil beeinflussen irgendwelche, keine Ahnung, Eliten das Wetter hier in Europa. Ich hab auch gedacht, das kann doch fast nicht möglich sein, aber es funktioniert anscheinend. Ja. Ich habe sonst immer auch zu meiner Frau damals gesagt, ich bin so froh, dass keiner das Wetter beeinflussen kann, sonst wird es am Schluss noch Grieche geben ums Wetter. Da habe ich aber von dem noch nichts gewusst, als ich das behauptet habe. Ja, und ich finde es einfach dramatisch und gruselig. Die können da irgendwelche Stürme, keine Ahnung was alles, damit ins Entstehen bringen und was die da alles mit treiben können. Ich weiß es, ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht wissen, sonst wirst du am Ende nur verrückt. Aber das ist jetzt eins, ist noch nicht lang, die Information habe ich jetzt relativ kurz, aber das habe ich gedacht gehabt, möchte euch einfach zeigen, was ist da, wie boshaft manche Menschen sind und was Menschen ja einfach mit einem Erfindergeist, den uns Gott im Grunde nur gegeben hat, was die damit treiben und machen. Es ist einfach gruselig. Das nächste ist, weiß nicht, ob ihr euch an solche Bilder noch erinnern könnt, Waldsterben. Und vor Jahren, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie lang das her ist, da hat es dann geheißen, wenn das Waldsterben so weitergeht, dann sind wir in 10 Jahren, ist die Erde platt, dann ist kein Leben mehr auf dieser Erde. Was ist passiert? Die Welt, dieses ganze Waldsterben gehört der Geschichte an. Und jetzt kommt man mit Klima, CO2, wer weiß, was denen als nächstes einfällt. Ja, aber irgendeinen Grund hat es ja. Und ich möchte sogar, vielleicht gab es sogar Menschen, also auch boshafte Menschen, die da einen Einfluss drauf hatten, nur um andere Menschen oder Menschenmassen damit zu manipulieren. Was macht man noch? Diese Bilder habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Dass man irgendwelche giftigen Substanzen einfach in die Natur abkippt. Ja? Das sind Dinge, die wir tun. Und dann brauchen wir uns wundern, wenn Gott hier in seinem Wort sagt, dass die Natur stöhnt, dass sie seufzt, dass sie einfach sich nach einer Erlösung sehnt oder solche Bilder. Also das gibt es jetzt zum Glück hier in Deutschland, habe ich also solche noch nie gesehen. Aber in China zum Teil, wenn im Sommer, wenn da noch Smogalarm ist, dann hast du, da ist so, dass da siehst du keine 100 oder 200 Meter mehr. Dann denkst du, es ist neblig dabei, sind es Umweltgifte. Oder solche Bilder. Ja, dass man im Meer Plastik entsorgt und die werden dann an irgendwelche Strände, werden die dann angeschwemmt. Dass irgendwo, weil man sie nicht entsorgen will, Fässer mit atomhaltigen Substanzen irgendwo einfach vergräbt oder sonst irgendwas und sagt, okay, nach mir die Sintflut. So gehen wir mit der Natur um. Noch einmal, die Natur wartet sehnsüchtig auf ihre Erlösung. Die Natur hofft auf Besserung. Die Natur wartet wie eine in Wehen liegende Frau auf die Geburt. Und was erwartet sie? Das habe ich vorhin schon angedeutet. Auf neues Leben. Auf neues Leben. Ist es nicht großartig? Und wir wissen, dass wenn diese Erde Geschichte ist, dass dann was ganz Großartiges, was Gewaltiges kommt, was wir uns, also wirklich mit unserer blühendsten Fantasie nicht vorstellen können. Und das schafft Gott. Aber so weit ist es noch nicht. Und dann, aber der Schreiber, der Paulus, er geht nicht nur auf die Natur ein. Natur ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Wir leben in dieser Natur, auf dieser Erde und das hat auch einen Einfluss auf uns. Aber er geht auch auf uns ein. Leiden, wie ich schon erwähnt habe, gehört zum Leben dazu. Und dann aber Leiden ertragen durch Hoffnung. Dann Vers 23 bis 25. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht, es ist ja da. Wenn wir aber das hoffen, was man nicht sieht, so warten wir mit Ausharren. Ja, wir sind mit Leiden behaftet. Und wie ich schon gesagt habe, das gehört zu unserem Leben dazu, dass wir leiden. Und auch wir eben als, wie Jesus, wie es eben auch heißt, als Krönung der Schöpfung, ja, sind dem, also den Leiden, die eben durch diesen Sündenfall für uns verursacht wurden, eben ausgesetzt. Ja? Wann kam dieses Leiden? Das kam, nachdem Adam und Eva dort im Garten Eden gesündigt haben. Vorher war alles klasse, alles toll. Und Gott hat dann auch gesagt, aufgrund dessen, ja, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Ja, das heißt, das, was wir erarbeiten als Männer, das hat was mit Anstrengung, körperlicher Anstrengung, mit Leid auch zu tun, ja, was vorher ja sicher nicht der Fall war. Oder da wird auch erwähnt, dass eben unter Schmerzen wirst du Kinder gebären. Das wäre alles nicht da gewesen, wäre diese Sünde nicht in diese Welt gekommen. Auch wir seufzen und warten. Und da gibt es unterschiedliche Art und Weisen, warum dass wir seufzen. Genau, hätten sie nicht dürfen, aber sie haben es trotzdem gemacht. Sie haben es trotzdem gemacht und dadurch, und wir leiden heute noch unter dieser einen Entscheidung. Auch wir seufzen und warten. Allein die Hoffnung, einmal bei Jesus zu sein, gibt uns die Kraft, auch das Leiden zu ertragen. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, es ist so vielschichtig. Ja? Ich will jetzt nicht wieder anfangen, wie schwer das war, als meine Frau damals gestorben war, natürlich. Aber es gibt so viele andere Bereiche. Selbst wenn wir jetzt mit Krankheit irgendwo im Bett liegen, ja, das kann uns Leid verursachen. Als ich die drei Wochen da wirklich fast nur im Bett gelegen bin, ich hatte jetzt keine Schmerzen gehabt in dem Sinn. Aber es war trotzdem nicht angenehm, ständig schlapp zu sein, müde zu sein, viel schlafen zu müssen, kleine Anstrengungen und schon bist du wieder fix und fertig. Ja, das sind Leiden. Oder wenn wir mit Menschen zu tun haben. Ja, ich habe ja, vor einiger Zeit, was die Impferei mit meiner Mutter angeht, ja, möchte ich mal sagen, einen Fehler gemacht. Ja? So. Und das hat mir dann eingebrockt, dass mein Bruder mich, als ich das letzte Mal meine Mutter besucht habe, dass der mich eine halbe Stunde lang angebrüllt hat. Es sind Leiden, das sind Dinge, die uns wehtun, ja, mit denen wir klarkommen müssen. Und da gibt es so, so viele Dinge, die, wenn wir durchs Leben gehen, die uns einfach auch begegnen, wo wir merken, Mensch, es tut einfach weh. Aber wie ertrage ich das? Wie komme ich damit klar? Ja, indem ich weiß, Jesus, er hat mich erlöst. Jesus, er hat mir ein neues, ewiges Leben gegeben. Und diese Perspektive, einmal dort in der Ewigkeit zu sein, die gibt einem wieder Mut, auch zu sagen, okay, selbst diese Leiden, die nehme ich auf mich. Oder wenn wir jetzt zurückblicken in diese letzten 2 Jahre, wie viel, es ist ja auch ein Stück weit, wenn wir wegen irgendwas dann, sage ich jetzt mal, grantig werden, wie man bei uns, also wie man in Bayern so schön sagt, oder halt einfach, ja, wütend, ja, das hat auch was mit einem Ausbruch, also einer Äußerung von dem Leid, das in einem im Moment vor sich geht. Ja? Und was haben wir alle nacheinander, der eine mehr, der andere weniger, einfach in diesen 2 Jahren auch durchmachen müssen, eben weil unsere Regierung uns solche Dinge auferlegt hat, die uns einfach gequält haben, mit denen wir irgendwie klarkommen mussten. Jesus, er ist der Urheber der Hoffnung. Er ist der Anfang der Hoffnung, der Beginn. Auf ihn baut unsere Hoffnung. Er ist die Quelle unserer Hoffnung. Aus ihm schöpfen wir die Hoffnung immer wieder neu. Ja? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, wenn wir sehen, wie großartig und wie fürsorglich er mit uns umgeht. Ja, er ist die Quelle der Hoffnung und er ist auch das Ziel der Hoffnung. Er kommt mit uns ans Ziel. Und wie es im Philipperbrief heißt, der in euch angefangen hat, das gute Werk, er wird es auch vollenden bis auf den Tag Christi. Er kommt mit unserem Leben zum Ziel. Ja. Leiden ertragen durch Hoffnung. Unser ganzes Leben besteht aus Hoffnung. Zum Beispiel vor einer OP, ja, wo wir nicht wissen, was kommt auf uns zu. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da hatte ich ein riesengroßes Abszess auf meinem rechten Bein. Und die erste OP, die war mit einer Vollnarkose, aber man ist immer ein wenig gespannt. Und dann beim zweiten Mal sollte ich eine sogenannte Spinalanästhesie kriegen. Also sprich nur eine örtliche, das war halt dann ab hier alles tot, kann man sagen, ne? Gelähmt. So, und der eine Arzt, der hat dann halt so gesagt gehabt, ja, eine Auswirkung, die da passieren kann, ist, dass man, wenn es schief geht, die Narkose, dann landet man im Rollstuhl. Da denke ich, ne, das habe ich eigentlich nicht vor, dass ich den Rest meines Lebens im Rollstuhl verbringe. Ja, dann habe ich mich natürlich bei der ersten entschieden für eine Vollnarkose. Und dann hat mir aber der Oberarzt das dann noch einmal erklärt und hat gesagt gehabt, ja, es passiert ja nur dann, wenn er, also beim Reinstechen von der Nadel, die ist ungefähr so lang, wenn er einen Pickel, also einen Eiterherd trifft und quasi dieses Eiter zur Wirbelsäule gelangt, dann geschieht es. Er hat aber schon über 20.000 Narkosen, also Spinalanästhesien gemacht, es ist nie irgendjemand im Rollstuhl gelandet, ne? So, und jetzt lag ich da vor dem OP und ich sage euch, ich war, also was in mir abging, ich kann es euch gar nicht sagen. Also es ist einfach, es war irgendwie, was kommt jetzt auf mich zu? Ja, die gewiss, also komme ich jetzt mit dem Rollstuhl raus am Ende oder nicht? Also, was da, also es war sehr, sehr viel durcheinander bei mir. Und irgendwann habe ich dann einfach gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, ich übergebe mein Leben jetzt einfach in deine Hände. Ich kann es nicht beeinflussen. Ich weiß nicht, was rauskommt. Und wenn das du zulässt, dass ich am Ende im Rollstuhl lande, dann ist es so. Und wenn du es nicht zulässt, dann kannst du es verhindern. Ja, und ich bin dann, ja, man wird dann irgendwie, kriegt dann irgendwas gespritzt, dass man ein bisschen, ja, schläfrig und so weiter wird. Aber als ich da wieder einigermaßen normal bin, dann habe ich natürlich gemerkt gehabt, die Beine sind nicht zu bewegen. Ja, und das geht dann eine ganze Weile so und irgendwann probierst du dann wieder, ob du den Zehen bewegen kannst, ging auch wieder nicht. Es dauert halt dann einige Stunden und irgendwann, als ich gemerkt habe, jetzt irgendwas bewegt sich wieder, habe ich gesagt, okay, es ist gut gegangen. Ne? Dann ist einem schon ein Stein vom, ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen. Aber das sind Dinge, ja, ich habe die, warum habe ich diese OP gemacht? Weil ich gehofft habe, dass es, meine ich wusste, dass die mussten das machen. Und mussten das Ei da rausholen, beziehungsweise die Schwämme und dann wieder neu machen. Aber auch die Hoffnung, dass alles gut geht. Aber wie geht es gut? Wenn ich einfach meine Zuversicht auf Jesus setze, dann geht's gut. Wenn ich meine, ach ja, das schaffe ich schon, dann kann es auch sein, dass es mal schief geht. Ja? So. Aber das andere ist dann, wenn es dann gut geht. Das ist eine ganz andere Qualität an Freude, die dann in dem Herzen von einem sich breit macht. Als wenn ich denke, na ja, das wird schon irgendwie klappen. Dann denke ich, ja, es hat geklappt. Aber ja, so, ob, kann ich mich dann so richtig tief im Innersten meines Herzens darüber freuen? Weiß ich nicht. Also ich merke, wenn ich selber sage, okay, das schaffe ich, dann freue ich mich zwar schon, aber es hat eine andere Qualität. Dann. Also das hatte ich jetzt nicht ganz so extrem, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Arbeitsstelle verloren hat, ja, nach langer Arbeitslosigkeit, dass er wieder eine Arbeitsstelle bekommt, ja, wer arbeitslos hat immer irgendwo die Hoffnung, dass es aufwärts geht, dass es besser wird, dass er eine Arbeit findet, die ihm angemessen ist und er wieder einfach auch produktiv was machen kann. Es hat ja auch was mit einem gewissen Selbstwert zu tun, wenn ich was arbeiten kann, was schaffen kann. Oder was ist mit der Erziehung unserer Kinder? Warum tue ich mir das an? Warum tue ich mir als Eltern diesen Stress an? Ja, früh, ich kann mich noch erinnern, also ich bin absolut kein Frühaufsteher, wirklich nicht. Ja, und dann musste um, was weiß ich, um 5:30 aufstehen. Dann musst du, was weiß ich, Schlaf, halb Schlaf wandeln, gehst du dann in die Küche. Da, also wir haben das damals aufgeteilt. Der eine bereitet das Frühstück für die Kinder vor, der andere das Vesper, also die Pausenbrote. So, und ja, und stehst da und bist eigentlich noch fix und fertig, gehörst eigentlich noch ins Bett und hast auch gar keine Lust, dich jetzt da hinzustellen, aber du machst es trotzdem. Oder du wirst dann von der Tochter angeschnauzt, dass du denkst, meine Güte, warum tue ich mir das überhaupt an? Warum? Und wir hätten es ja nicht einmal machen müssen. Meine Frau konnte keine Kinder kriegen und wir haben Pflegekinder genommen. Wir hätten es ja nicht einmal machen müssen. Und trotzdem haben wir es getan. Warum tun wir das? Einfach auf die Hoffnung hin, den Kindern eine Perspektive für ihr Leben zu geben. Also einfach auch ihnen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Und da erträgst du Dinge, wo du unter normalen Umständen sagst, den hätte ich jetzt am liebsten, ich würde den jetzt erwürgen oder sonst was machen. Ja? Auf Hoffnung hin mache ich das. Und ihr Jungen, die ihr da sitzt, seid euren Eltern sowas von dankbar, dass sie euch ertragen. Es ist nicht immer leicht. Glaubt mir das. Und wenn euch das vielleicht auch so vorkommt, als wäre es easy, leicht, locker, keine Ahnung was. Aber man stresst sich ab. Ja? Man stresst sich ab, um euch in irgendeiner Form, ja, zu helfen, dass ihr einen guten Start ins Leben kriegt. Schätzt es. Ich möchte jetzt euch einfach mal eine Frage stellen. Wann habt ihr das letzte Mal Danke gesagt? Danke, Mama, danke, Papa, für das, was du für mich tust oder was ihr für mich tut. Wann habt ihr das letzte Mal Danke gesagt? Ja. Wenn ihr es nicht mehr wisst, dann ist es schon lang her. Dann wird es vielleicht wieder mal Zeit. Ja? Ja, aber warum tut man sich das an? Es sind auch, ist auch eine Form von Leiden. Ja, aber man macht's. Oder wenn ich jetzt ein Reiseziel habe, das ist egal wo, ob das jetzt zur Arbeit ist, ob das jetzt, keine Ahnung, nur zum Einkaufen ist oder vielleicht eine Urlaubsreise. Warum mache ich mich auf die Reise? Weil ich die Hoffnung in mir trage, ich komme dort gut an. Wissen tue ich es nicht. Und ihr könnt mir glauben, ich bin relativ viel unterwegs. Ich habe in den letzten, keine Ahnung, wie lange habe ich das Auto? 7 Jahren ungefähr, bei 300.000 Kilometer gefahren. Und was glaubt ihr, wie oft, dass es brenzliche Situationen gab? Wo ich hinterher gedacht habe, Herr Jesus, danke für die Engel, die du mir beigestanden, die du mir geschickt hast, dass mir nichts passiert ist. Ja? Warum setze ich mich ins Auto? In der Hoffnung, dass ich an meinem Zielort gut ankomme. Leiden ertragen durch Hoffnung. Menschen enttäuschen uns und zerstören unter Umständen unsere Hoffnung. Aber eins kann ich euch versprechen, Jesus enttäuscht nie. Und er ist es, der uns die Hoffnung dazu gibt. Er ist es, der uns nicht enttäuscht. Wenn wir das Empfinden haben, dass er uns enttäuscht hat, weil er irgendwas, was wir jetzt gewollt haben, nicht so erfüllt hat, das ist eine andere Geschichte. Aber er wird uns mit Sicherheit nie enttäuschen. Denn er hat sich an sein Wort, an das, was wir hier haben, eben gebunden. Er ist auf der einen Seite unser Hoffnungsgeber, aber er ist auch unser Hoffnungserfüller. Im nächsten Abschnitt geht es um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist entschlüsselt unser Seufzen. Ich möchte jetzt da noch ab Vers 26 lesen, heißt es, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unsere Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Der Heilige Geist entschlüsselt unser Seufzen. Der Heilige Geist übersetzt unser Stammeln. Kennt ihr das? Dass ihr vor lauter Elend nicht einmal mehr richtig beten könnt? Als ich hierher umgezogen bin, das war eine sehr stressige Zeit, war alles sehr, sehr knapp. Innerhalb von 3 Wochen habe ich die Wohnung hier, also nicht hier, sondern weiter woanders gekriegt. Und dann musste der ganze Umzug innerhalb von dieser kurzen Zeit organisiert und gemacht werden. Und an dem Umzugstag selber, irgendwann so um die Mittagszeit, ich weiß nicht was, 2, 2:30, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, stand ich im Wohnzimmer, da war noch eine Schwester aus der Gemeinde da und ich konnte nur noch heulen. Und ich habe gesagt, schau her, Irene, wie viele Jahrzehnte bin ich jetzt hier in dieser Gemeinde? Und es sind, ja, 2 Leute, das ist sie gewesen und ihr Mann, die zum Helfen gekommen sind. Und sonst niemand. Und ich war so, ich kann es euch gar nicht sagen, was sich da in mir abgespielt hat. Ich war enttäuscht. Ich war, ja, vielleicht auch verärgert. Und irgendwo deprimiert. Ich war einfach fix und fertig. Auch körperlich war ich fix und fertig, weil sehr viel Stress die Woche noch da war, um das einigermaßen auf die Reihe zu kriegen. Und dann haben wir uns so umarmt und ich habe einfach geheult und ihr das so gesagt. Ich konnte in dem Moment gar nicht beten. Und ich habe auch gar nicht gebetet. Aber interessanterweise war es, Gott hat es genau gewusst, was mich jetzt innerlich bewegt. Der Heilige Geist hat es auch gewusst. Und er hat diese Sehnen einfach gemerkt. Und auch die Enttäuschung und alles. Und dann hat es eine Dreiviertelstunde gedauert. Also 45 Minuten. Dann riefen einer nach dem anderen an. Ja, ach Martin, du ziehst doch heute um. Wie brauchst du noch Hilfe? Und in ungefähr einer Dreiviertelstunde waren 6 oder 7 Leute aus der Gemeinde da, die mitgeholfen hatten. Ich war einfach, ich habe gedacht, wie soll das alles noch passieren? Das Zeug in LKW, andere Sachen in Kellern und ich schaffe das gar nicht. Können wir bis nachts um 3 arbeiten und wäre wahrscheinlich noch nicht fertig. Und dann kamen die und dann hat der Mann von der Irene, mit der ich da heulend im Arm gelegen bin, der hat dann gesagt, Martin, du gehst rein, schaust, dass die Sachen verteilt werden und ich und sein Schwiegersohn, die bleiben im LKW, laden den LKW. Und dann um 4:30 ungefähr kamen dann noch 2 Schwestern aus der Gemeinde, gesagt haben, ja, gibt es noch irgendwas zum Saubermachen? Und wirklich bis um 5:30, der LKW war geladen, die Wohnung war leer und die Fenster geputzt, die rausgewischt. Und um 6 Uhr, oder 6, kurz vor 6, ich weiß es nicht mehr genau, saßen wir im LKW und sind losgefahren. Ich konnte nur noch jubeln, aber ich konnte nicht mehr beten in dieser Situation. Und was macht der Heilige Geist? Der übersetzt es. Der hilft unserer Schwachheit in dem Moment. Und es gibt ja auch eine andere Bibelstelle, da heißt es, ehe denn wir rufen, hört Gott. Und genau das hat er getan. Ich konnte nicht einmal mehr rufen vor lauter Elend. Und er hat trotzdem gehört. Hannah, die hat dort gesessen und hat im Stillen einfach gebetet und ihr Sehnen Gott gegenüber geäußert. Sodass der Eli gesagt hat, was redest du da für ein komisches Zeug? Kein Mensch versteht, was du da betest. Aber Gott hat den Herzenswunsch von Hannah gesehen und der Heilige Geist hat genau das übersetzt. Und was war? Sie bekam dann 9 Monate oder 10 Monate später, bekam sie den Samuel. Oder der Zöllner im Tempel, ja, der einfach da sitzt und nicht weiß, was er sagen. Und irgendwo rutscht ihm halt einfach aus, Gott sei mir Sünder gnädig. Und was macht Gott? Gott hört auf solche Gebete. Auch wenn wir nicht mehr viel reden können, er hört. Gott, die Situation, in denen man nur noch weinen und schluchzen kann. Gott hört uns und er sieht uns in dieser Situation. Und eine Stelle, das ist jetzt dann noch der letzte Vers, da heißt es eben, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ich habe das bezeichnet als Selbstmotivation durch Jesus. Ja, ich kann euch ehrlich sagen, in der Zeit, als meine Frau gestorben war, war es mir nicht dazu, ja, zu sagen, Herr Jesus, danke, ja, ich weiß, dass mir alles zum Besten dienen wird. Ja. Der Kopf hat es schon verstanden. Vom Kopf her hatte ich das gewusst und ich wusste auch, dass die Bibel stimmt, dass sie wahr ist und dass ich mich daran halten muss. Aber das Herz und die Empfindungen, die waren völlig anders. Ich konnte es nicht verstehen. Ich konnte nicht nachvollziehen, was da passiert. Ich konnte nicht verstehen, was dem jetzt Gutes abzugewinnen wäre. Ich konnte es nicht. Zum Teil vielleicht auch heute noch nicht. Ich kann nur Vermutungen äußern. Ich kann sagen, Herr Jesus, vielleicht wäre das gar nicht möglich gewesen, dass wenn ich noch verheiratet wäre heute, dass ich überhaupt hierher gekommen wäre. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber heute kann ich wirklich sagen, auch von der Emotion und auch vom Herzen her, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ich kann, natürlich kann ich mich jetzt auch durch sogenannte Autosuggestion mich in eine bestimmte Situation bringen. Autosuggestion heißt im Grunde genommen, dass ich mir immer wieder vorsage, also gute Dinge, ja, das mögen auch gute Dinge sein, ja, dass ich immer mir Dinge auswendig lernen. Ja, ich will jetzt ruhig sein. Ich könnte aber jetzt aus der Haut fahren. Ja, ich will jetzt ruhig sein. Also, um einfach zu zeigen, wie das sein kann. Und da gibt es die unterschiedlichsten Art und Weisen und Formen. Ja, mein Bruder zum Beispiel, der hatte ein Buch, das hat geheißen Kraft des positiven Denkens. Und das hatte ich gesagt, Martin, das musst du lesen. Da war ich noch relativ jung. Ja, und ich dachte, irgendwie, allein vom Gefühl, aber ich gesagt habe, na, das ist, glaube ich nicht, dass es was Gutes ist. Ich habe es auch nicht gelesen. So. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich möglicherweise selbst zu motivieren. Eins ist zum Beispiel Autosuggestion. Oder möglicherweise auch Yoga oder eben autogenes Training. Aber ich denke, wenn wir gelernt haben, Dinge, die Gott in unser Leben hinein stellt und schickt, aus seiner Hand zu nehmen. Wenn wir es gelernt haben, einfach zu akzeptieren und zu sagen, auch wenn ich es nicht verstehe, aber aus deiner Sicht ist das jetzt das Beste für mich. Und warum habe ich da eben das Jesus steht über den Elementen überschrieben? Genau aus diesem Grund. Er hat den Überblick. Und er weiß ganz genau, was für mich gut, was für mich richtig und was für mich wichtig ist. Und auch wenn ich mit meinem begrenzten Verstand, mit meinem begrenzten Blick das nicht kapiere und nicht durchschauen kann, weil ich einfach nicht weiter gucken kann, weil ich aus einer ganz anderen Perspektive auf die Situation schaue. Ja? Aber er ist es, der den Überblick hat. Und er ist es, der auch mir dadurch diese innere Ruhe geben kann, trotzdem zuversichtlich und fröhlich meinen Weg weiterzugehen. Selbstmotivation durch Jesus. Denn eben denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und dies ist diese Herausforderung für uns alle. Viele werden dadurch ermutigt. Mittlerweile bin ich wieder ermutigt. Aber es gibt auch Menschen, die deprimiert sind. Ich weiß von einer Glaubensschwester aus Würzburg, bei der war es wirklich so, da war ich noch jung, keine Ahnung, um die 20 rum, zwischen 20 und 30, habe ich mich mit ihr unterhalten und die hat genau diesen Vers irgendwann einmal von jemandem zitiert gekriegt, nachdem ihr Mann gestorben war. Und ich denke, die war in einer ähnlichen Situation wie ich. Sie konnte das, vielleicht hat sie es vom Verstand her, vom Kopf her einigermaßen, aber ihr Herz hat was ganz anderes gesagt. Und die ist aufgrund dessen wirklich in eine Glaubenskrise gekommen. Die hat, das waren glaube ich 10 Jahre oder wie lange her, die hat immer noch damit zu knacken gehabt, dass jemand ihr diesen Bibelvers zitiert hat. Ja? Aber was ich richtig großartig finde, ist, Jesus hat uns durch sein Leiden am Kreuz das Ganze vorgelebt. Was war im Garten Gethsemane? Was hat er da gesagt? Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Jesus, er hat genau, als wenn er den Bibelvers schon gekannt hat damals, keine Ahnung. Also, ja, gab es natürlich nicht, Paulus hat ja später gelebt. Aber wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Ja, warum? Jesus wusste ganz genau, wenn er jetzt diesen, auch wenn er noch so schrecklich ist, diesen Weg geht, diese Leiden auf sich nimmt. Aber was noch schlimmer ist, das habe ich auch schon einmal erzählt, er hat also diese seelischen Leiden, dass er die Sünden der ganzen Menschheit auf sich genommen hat, das war noch schlimmer als diese körperlichen Leiden, die er durchgemacht hat. Aber warum hat er es gemacht? Weil er genau wusste, wenn er das tut, dann werden wir, wenn wir an ihn glauben, ewiges Leben erfahren. Wir werden in die Gemeinschaft mit diesem lebendigen Gott treten können, was sonst also unmöglich gewesen wäre. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Ja, Jesus hat's am Ende zum Besten gedient, weil er dadurch viele, viele Menschen, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit geschaffen hat, in die Ewigkeit zu Gott zu gehen. Jesus steht über den Elementen. Der erste Punkt war, Leiden gehört zu unserem Leben dazu. Der erste Unterpunkt war, Leiden aus der Perspektive der Herrlichkeit. Leiden aus der Perspektive der Natur. Dann C, Leiden ertragen durch Hoffnung. D, der Heilige Geist entschlüsselt unser Seufzen. Dann zweiter Punkt, Selbstmotivation durch Jesus und dann nicht durch autogenes Training, nicht durch Yoga und nicht durch, Autosuggestion, Yoga oder autogenes Training. Und dann als Schluss, Jesus steht über den Elementen. Er hat den Überblick. Er hat den Überblick. Und das finde ich so gewaltig, so großartig. Und lasst uns das einfach auch, wenn er die Predigt vergesst, ich wünsche mir es zwar nicht, aber vergesst diesen Satz nicht. Jesus steht über den Elementen. Er steht über allem. Und auf ihn können wir vertrauen. Amen.